Sleek Creative Minds. Willkommen bei Sleek Creative Minds auf Sunshine Live, dem Format, das kreative Persönlichkeiten aus Kunst, Kultur und Gesellschaft ins Gespräch bringt. Mein heutiger Gast ist jemand, der Dinge kann, die meisten von uns für unmöglich halten. Er versetzt Menschen in Trance, liest Gedanken und hat damit 9 Spiegel-Bestseller geschrieben. Die Süddeutsche Zeitung nennt ihn den sanften Schädelchirurgen. Seit über 25 Jahren steht er auf Bühnen in ganz Deutschland und Europa, hat TV-Shows gewonnen und Spitzensportler, Politiker und Führungskräfte gecoacht. Er lebt in Berlin, betreibt hier seine eigene Akademie und heute sitzt er bei mir. Herzlich willkommen, Jan Becker.
Hallo, schön, dass ich hier sein darf.
Ja, Jan, herzlich willkommen bei uns. Lass uns mal einsteigen, Jan. Du kannst Menschen in Trance versetzen. Wie war deine eigene Stimmung heute Morgen beim Aufwachen?
Oh, die war super, weil ich heute aus dem Fenster rausgeguckt habe. Und das Wetter hat ja mit die größte Suggestivkraft auf unser emotionales Erleben. Ich weiß nicht, wie oft du die Wetter-App checkst, aber das machen ganz, ganz viele. Und dann kennen wir das ja, wenn Sonne angesagt ist, dann fühlen wir uns irgendwie total gut. Ist Regen angesagt, boah, fühlen wir uns gar nicht so gut. Und ich muss sagen, ich habe das eine ganze Zeit mal versucht abzulegen, geht aber nicht so richtig. Wenn du hier in Berlin wohnst und hast dann irgendwie 6 Monate grauen Himmel über dir, dann freust du dich über jeden Sonnenstrahl. Und deshalb ging es mir heute Morgen sehr gut.
Absolut nachvollziehbar. Ich fand, der Winter war eine Vollkatastrophe dieses Jahr.
Total.
Sehr viel zu lang, viel zu kalt. Er hörte quasi nicht auf und darum ist in der Tat heute beim Tag der Aufzeichnung ist ein wunderbares Wetter. Man konnte mittags draußen Mittag essen und rumspazieren, nur mit Jackett. Das war, ist einfach herrlich.
Es gibt eine ganz schöne Geschichte zum Wetter, die ich erzählen kann. Und zwar habe ich eine ganze Zeit in der Mongolei verbracht, weil mich da der Schamanismus interessiert hat. Wie arbeiten die? Dann habe ich tatsächlich einen Schamanen getroffen mit seiner Familie. Das war so an der Grenze zu Sibirien und die hatten so ein ganz untypisches Zelt, so ein Tipi-Zelt. Ja, also normalerweise hast du da so ein Geher, eine Jurte, würden wir sagen. Und das war so ein Tipi-Zelt. Und die sind gereist mit ihren Rentieren sozusagen. Und das war kalt und es war ungemütlich. Und dann habe ich ihn gefragt, sag mal, wie machst denn du das so? Sagt er, ja, im Winter ist er in Sibirien, im Sommer ist er in der Mongolei. Und dann meinte ich, wie kommst du mit dem Wetter klar? Habe ich so gefragt. Und dann hat er mich angeschaut und hat gesagt, was ist Wetter? Und das hat mir damals so ein bisschen die Augen geöffnet. Mhm. Ja, also ja. Jetzt reden wir gerade über das Wetter, aber es ist sehr spannend.
Ja. Ja, aber da sind wir schon fast beim Thema Mindset sozusagen. Ne?
Ach so, ja.
Du bist in Neukirchen im Saarland aufgewachsen. Wie wird man da zum Hypnotiseur? War das eher Zufall oder war das, hast du das geplant?
Das waren sehr viele Zufälle. Also ich glaube, das ist, wie wird man Künstler, wie wird man Musiker? Ich hatte immer den Drang, da raus zu wollen. Und deshalb hat mich schon immer so die Welt der Bücher interessiert. Und ich hatte plötzlich mal so ein magisches Buch in den Händen. Da ging es um Hypnose. Das wurde tatsächlich von einem Berliner, der sehr umstritten war, auch geschrieben, Erik Jan Hannussen. Das war ein Mensch, der damals wirklich auch andere Menschen erpresst hat. Der war kriminell, der war aber der größte Hellseher Berlins gleichzeitig. Er war Jude, hat die Flucht nach vorne angetreten, hat also sein Judentum sozusagen versteckt, hat sich Erik Jan Hannussen, hat sich also einen nordischen Namen gegeben, um irgendwie zu überleben, hat sich den Nazis angedient, wurde dann auch von den Nazis erschossen. Und der hat tatsächlich ein Buch geschrieben, das hieß Das Gedankenlesen, die Hypnose. Und das hatte ich sehr früh in meine Hände bekommen, da war ich so 12, 13. Und es hat mich so fasziniert, was da drin stand, dass ich es einfach mal ausprobiert habe. Als Kind spielst du ja. Und es hat funktioniert. Mhm. Und dann war das für mich so ein Anfang in so eine ganz andere Welt, die ich im Saarland nicht kennengelernt habe und nicht kannte. Und das hat für mich das Tor zur Welt geöffnet.
Ja. Dann hast du 2009 in der TV-Show The Next Uri Geller, vielleicht erklärst du gleich auch, wer Uri Geller ist, für die jüngeren Zuschauer hier. Auf Pro7 hast du das gewonnen. Was hat sich danach verändert?
Ja, danach hat sich sehr, sehr viel verändert. Das war zu einer Zeit, da bin ich getourt von einem Varieté-Theater zum nächsten. Ich bin erst auf so Varieté-Bühnen aufgetreten. Dann hat sich diese Situation ergeben mit dieser seltsamen Sendung. Das war damals, glaube ich, eine der ersten Casting-Shows, die es überhaupt im deutschen Fernsehen gab. War auch hoch kontrovers diskutiert. Und Uri Geller war ein Mensch, kennt man vielleicht heute noch, der hat diese Löffel verbogen.
Mit seinen Gedanken.
Mit seinen Gedanken, ja, ja, ja. Genau. Und jeder hatte so ein ganz seltsames Verhältnis zu Uri Geller. Jeder kannte ihn. Also es war ein absolutes Marketing-Genie. Der hat sein Leben lang verbogene Löffel verkauft sozusagen. Hat es bis ins Times Magazine geschafft und auf der ganzen Welt bekannt. Also ganz umstrittene Persönlichkeit. Und da habe ich eine Einladung bekommen, ob ich da mitmachen will. Und zu der Zeit hatte ich enorme Schulden beim Finanzamt. Und da gab es 100.000 Euro zu gewinnen. Und dann habe ich meine Frau damals angeguckt und gesagt, die einzige Chance, ich muss mal so einen Scheiß mitmachen. Und dann habe ich wirklich mitgemacht, habe die Verträge auch gar nicht so richtig, habe ganz viel rausgestrichen, was sie dann im Anschluss noch wollten mit Agenturen und so. Und ich dachte bei mir, ich gewinne das eh nicht, weil also wenn einer rausfliegt, dann ist es der, der die Verträge nicht unterschreibt, wie die es wollen. Und dann habe ich am Ende doch tatsächlich gewonnen, weil ich zurückgreifen konnte auf meine Acts und Nummern, die ich über Jahre eingespielt hatte. Und das war für mich einmal die Lösung meiner finanziellen Probleme. Und gleichzeitig sind die Medien auf mich aufmerksam geworden und vor allen Dingen Nina Aerosmith, damals eine Buchagentin, und die rief mich an und meinte, hast du mal darüber nachgedacht, ein Buch zu schreiben? Und da dachte ich, ja, wenn ich 60 bin, habe ich genug zu erzählen. Sagte, nee, jetzt musst du das machen. Und dann meinte ich so, nee, überhaupt, ich habe keine Idee davon. Sagt sie, lass mich mal machen. Und dann hat sie alle Verlage in Deutschland angeschrieben. Die waren auch alle total interessiert, mit mir ein Buch zu machen. Es gab kein Skript und nix. Und wir haben uns hier in Berlin in einem großen Hotel, ich glaube, es war, oh Gott, ich kenne den Namen des Hotels, habe ich jetzt gerade nicht auf den Lippen, nicht das Westin Grand, auf jeden Fall war es so ein Luxushotel. Mhm. Und dann haben wir eine Verlosung für die Verlage gemacht. Also ich saß da, dachte wie versteckte Kamera, in so einer Luxussuite, die Tür ging auf, ein Verlag kam rein, hat ein Angebot gemacht und ist wieder rausgegangen. Ich habe sie angeguckt, wird's mich hier verarscht, was ist denn das? Und dann hat mich dazu gebracht, mal gekürzt, mein erstes Buch zu schreiben. Mhm. Und das hat sehr viel verändert, weil ich dann plötzlich aus diesem Tingeltangel-Geschäft so ein bisschen rausgekommen bin, mir Gedanken machen konnte, wie wende ich das an im Leben, was ich da auf der Bühne gelernt habe. Und das war so ein ganz entscheidender Moment für mich damals. Mhm. Ja.
Aus diesem Buch sind insgesamt jetzt 9 Spiegel-Bestseller geworden. Ja. 9.
Ja.
Wie fühlt sich das an und hast du damals eigentlich damit gerechnet? Ich meine, du hast ja nicht mal mit dem ersten Buch eigentlich richtig gerechnet, aber was ist so das Gefühl und 9 Bücher, das ist ja auch eine Menge Holz,
was
man bewegen muss.
Es war also auch da wieder eine ganz interessante Entwicklung. Ich habe gerade gestern ein Notizbuch in die Hände bekommen. Ich schreibe immer noch so in so kleine Moleskine-Notizbücher rein.
Herrlich, ja.
Und habe da ein Buch in die Hände bekommen, uralt, und habe das aufgeschlagen. Und auf der dritten Seite steht, es war genau zu der Zeit, soll ich wirklich ein Buch schreiben? Was habe ich denn davon? Da habe ich drunter geschrieben, es ist für mich die Möglichkeit meines poetischen Ausdrucks in die Gesellschaft. Das war so ein Moment. Und das war für mich damals die Entscheidung. Was ich aber sehr schnell gelernt habe, war, und das ist auch so ein bisschen mein Konflikt, den ich mit den Büchern so ein bisschen habe, ist, dass so wie ich damals geschrieben habe, dass der Verlag nicht erwartet hat. Also ich war eher so auf der künstlerisch-poetischen Seite und die wollten ein Sachbuch. Kannst den Leuten nicht beibringen, was du selbst auch irgendwie kannst. Und da gab es einen ganz großen Kampf mit dem Verlag und dann hin und her. Und dann habe ich mich irgendwann darauf eingelassen und habe gesagt, ja, lass uns mal dann ein Sachbuch daraus machen. Und das hat mir nochmal so ein bisschen die Augen geöffnet, was die Notwendigkeit zur damaligen Zeit in der Gesellschaft war, über die Dinge, die ich gelernt habe, das also weiterzugeben. Und daraus sind dann ganz viele Alltagsthemen geworden, wie man Motivation findet, wie man Nichtraucher wird, wie man vielleicht auf Zucker verzichtet und was ist Intuition. Also ganz viele Dinge, die dich im Leben begleiten sollen. Genau, und daraus, da ich mich am Leben bediene, sozusagen, ist es eigentlich fast unerschöpflich. Du kannst ein Thema nach dem nächsten machen. Das ist aber erstmal Schluss. Mhm. Jetzt ist eine neue Phase angetreten, wo ich wieder mehr auf die Bühne mich bewege und mehr Menschen faszinieren will.
Ich muss gleich sagen, ich habe eigentlich fast keine Laster. Ich trinke fast keinen Alkohol, eben viel Sport und so weiter. Es gibt eine Sache und da melde ich mich jetzt hier schon mit an. Ich liebe Schokolade, also süße Sachen. Okay, ja. Ich glaube, ich brauche das Buch, weil alle, die mich in Sachen Gesundheit beraten, vor allem meine Frau, sagt, du musst das ein bisschen reduzieren. Ich glaube, ich brauche dieses Buch über Zucker, um das so deutlich einzuschränken.
Es ist sehr lustig. Ich habe sechs Tage, das ist jetzt her, meine eigene Zucker-Challenge eröffnet nach Ostern, weil ich habe, glaube ich, 25 Schokohasen gegessen, ungelogen. und ich brauche jetzt einfach mal zuckerfrei. Und ja, also bin da wirklich auch mittendrin und habe da auch mit einem großen Medienhaus zusammen ein Programm aufgelegt und so weiter und so fort. Und das ist sehr spannend, wie Zucker uns in unserem Alltag tatsächlich immer wieder einfängt, auch mich. Also ich war jetzt vorgestern unerträglich. Also ich konnte alles auf über den Haufen geworfen. Und das finde ich schon krass, dass so eine moderne Droge, die uns überhaupt nicht auffällt und die unseren Körper tatsächlich irgendwo schädigt. Ja. Und das ist so im Alltag drin und schwer davon loszukommen. Aber da werde ich dich auch unterstützen.
Ja, bitte, 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 bitte. Du lebst oder arbeitest in Berlin. Was gibt dir diese Stadt?
Alles, ja. Also die Berlin ist für mich eine totale Inspiration. Ich früher, als ich noch im Saarland war, ich habe erst im Saarland gelebt, dann in Münster, dann in Frankfurt, in Augsburg und in München. Also ich habe so fast jede Stadt irgendwie mitgenommen. Und ich habe immer gedacht, nach Berlin wird es mich nie ziehen. Die Stadt ist mir zu groß, zu hektisch, da komme ich gar nicht mit klar. Und dann bin ich hier nach Berlin gekommen und dann habe ich im Wintergarten-Varieté gespielt und habe dort meine Frau kennengelernt. Die war damals Bauchladenmädchen. Mhm. Hat so Zigaretten verkauft. Ja, das gab es da noch.
Ja, den gibt es immer noch.
Gibt es immer noch, so. Und dadurch, dass ich sie kennengelernt habe, war natürlich irgendwo das Nachtleben geklärt, weil sie gerne ausging und alle Orte hier kannte. Ich war sofort eingebunden in so ein soziales Gefüge und bin dann hier geblieben. Wir sind immer noch verheiratet, wir haben mittlerweile 2 Kinder. Und Berlin ist für mich deshalb so inspirierend, weil jeder Verrückte kommt hier einmal vorbei.
Stimmt.
Und das finde ich unfassbar inspirierend. Ja, so manche nervt das ja total, aber ich muss sagen, ich kann da ganz viel rausziehen, eben auch wieder oben auf dem Dach vom Soho, wo du dann irgendwelche Leute siehst, die sich selbst darstellen und die so rauskommen und so. Ich finde es unfassbar unterhaltsam und gleichzeitig, wenn man sich ein bisschen poetisch beschäftigt oder mit Showbusiness beschäftigt und mit den Dingen, mit denen ich mich so beschäftige, kann es auch sehr inspirierend sein, mal um die Ecke zu denken.
Ja, die Stadt gibt ja unglaublich viel, wie dir keine andere deutsche Stadt gibt. Diese Möglichkeiten und vor allen Dingen die Freiheit. Du kannst ja hier machen, was du willst. Es gibt keine festen Netzwerke, Familienclans oder sowas, mal abgesehen davon, bestimmten Stadtteilen. Das hast du jeden Zugang. Und was das Schöne ist, du kriegst sofort Zugang in Berlin. Was du erlebt hast, erlebt jeder Mensch, der nach Berlin kommt. Man ist, wenn man irgendwie die richtigen Leute kennt, ganz schnell irgendwie ist man Teil des Spiels in Berlin.
Ja, und was mir hier gefällt, ist, dass Berlin sehr offen ist. Also du hast, als ich in München gelebt habe, war es sehr schwer, weil das läuft alles sehr viel über Geld und Status da. Mhm. Ja. Und hier Berlin steht das nicht so im Vordergrund. Also es ist relativ wurscht, was du hast. Es wird oft viel mehr gefragt, was machst denn du, wer bist denn du?
Du musst interessant sein.
Also ja, irgendwie schon.
Das Eintrittsticket ist im Gegensatz zu München, hast du vollkommen recht, wo es Geld ist, ist es Berlin, interessanter Mensch zu sein.
Ja.
Ja, und was erzählen zu können.
Irgendwie anders zu sein. Ne?
Ja. 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 Aber kommen wir mal zu deiner Profession. Was ist Hypnose eigentlich und was ist auf keinen Fall?
Hypnose ist Fokus und Aufmerksamkeit. Und dadurch verändern wir unsere Wahrnehmung. Also Hypnose fängt schon da an, wenn ich sage, konzentriere dich mal auf das Gefühl deiner Füße in deinen Schuhen. Mhm. Plötzlich ist das Gefühl da. Und wenn ich dann jetzt sage, wie fühlen sich deine Hände an? Plötzlich bist du dort. Was hörst du gerade? Was siehst du gerade? Dadurch, dass wir den Fokus verändern, verändern wir unsere Wahrnehmung. Die Temperatur deiner Hände. Mhm. Nur dieser Satz kann deine Wahrnehmung von deiner Realität plötzlich wieder verändern, weil die Temperatur war dir gar nicht wirklich bewusst, noch vor 3 Sekunden. Ja? Und Hypnose hat einen großen Vorteil, dass sie durch Sprache, aber auch durch körperliche Berührung oder Bewegung, dich in einen tranceähnlichen Zustand versetzt, der es dir erlaubt, mal den Kontext auszublenden, mal ganz in dir entspannt darüber nachzudenken, was dir gerade gesagt wird und eventuell Bilder entstehen zu lassen oder kreativ zu werden. Also man könnte sagen, Hypnose ist die Führung des Fokus und der Aufmerksamkeit, um eine neue Wahrnehmung herzustellen.
Mhm. Ja. Und was ist Hypnose nicht?
Kontrolle. Mhm. Wir denken ja oft, dass der Hypnotiseur kontrolliert den zu Hypnotisierenden sozusagen. Nee, Hypnose ist in erster Linie Selbstkontrolle. Also wenn du einmal erlebt hast, dass du durch deine Vorstellungskraft die Realität ganz neu wahrnehmen kannst, dann spürst du, welche Kraft natürlich diese Fantasie in dir und diese Vision in dir entwickeln kann. dass du derjenige bist, der die Realität um dich herum gestaltet und durch deine Wahrnehmung der Realität auch immer bestimmt, wie die Realität für dich subjektiv ist und sich darstellt. Mhm. Und deshalb spricht man mittlerweile von der Hypnose auch nicht mehr als einen Zustand, sondern eher einen Prozess. Und noch viel mehr, es ist ein alltäglicher Moment, wie du tatsächlich die Realität für dich einordnest, deutest und wahrnimmst. Das ist der hypnotische Prozess.
Warum hat das manchmal noch so eine negative Konnotation, das Wort Hypnose? Ich jetzt im Vorgespräch, eben zum Mittag, sagte ich, Mensch, ich habe gleich ein super interessantes Gespräch, da geht es um Hypnose. Ich treffe den bekanntesten, erfolgreichsten Hypnotiseur Deutschlands. Und dann sagt sie, oh, das ist doch aber was ganz, ganz Komisches. Da werden doch Menschen manipuliert.
Genau, oder so.
Warum ist das?
Medial. Ne? Also es gibt den Ursprung dieser Angst, der liegt in einem Buch von 1900, das heißt Trilby. Mhm. Da wurde der Svengali beschrieben als Figur. Und Svengali war der Hypnotiseur, der eine Opernsängerin unter seinen Bann bringt und sie abhängig von ihm macht, weil sie nur singen kann, wenn er in ihrer Nähe ist. Also er kontrolliert sie und dann verlässt er sie, lässt sie fallen, dann kann sie nicht mehr singen, dann ist sie kein Star mehr und so weiter und so fort. Und diese Geschichte wurde von diesem Moment an in jedem Film nacherzählt, wenn es um Hypnose geht, in jedem Buch nacherzählt. Wenn du dir heute so Kinderprogramme anschaust, wenn meine Kinder Fernsehen gucken, Kika oder sowas, und da gibt's die Schlümpfe und da ist der Hypnotiseur, der ist immer böse. Oder Robin Hood, da ist der Hypnotiseur, ist immer böse. Also egal, welche Geschichten wir da draußen über Hypnose hören, ist das immer der, der manipuliert, immer der, der die Kontrolle hat. Das ist sehr spannend, weil es enorm mit unserer Fantasie spielt. Und das Interessante ist aber, im Grunde genommen ist es genau das Spiegelbild, ist die wahre Hypnose. Es bringt dir Kontrolle in dein Leben zurück. Ich habe auch eine Akademie in Berlin, wo ich Menschen ausbilde. Und die erste Frage, die ich immer stelle, ist, warum wollt ihr das lernen? Was ist denn das so? Es gibt ein Wort, das das beantwortet. Kann mir kaum jemand sagen. Und das Wort ist Selbstwirksamkeit. Mhm. Es geht immer darum, in eurem Patienten, Klienten wieder die Selbstwirksamkeit herzustellen. Weil an irgendeiner Stelle hat er die Kontrolle verloren. Und die Hypnose hilft dir, nochmal selbstwirksam zu werden, nochmal die Kontrolle zurückzugewinnen. Bestes Beispiel ist das Rauchen. Mhm. Ja, wenn ich rauche, bin ich in Trance. Ich bin in einer Illusion, weil ich das Gefühl habe, es ist zum Beispiel die Zigarette, die mich entspannt. Ja, da geht es eher darum, diese Trance aufzulösen. Und die Wahrheit dahinter ist zum Beispiel, dass es nicht die Zigarette ist, die dich entspannt, sondern der stetige Wechsel des Atemrhythmus, den du am Tag hast. Also du gehst aus dem Büro raus, stellst dich vor die Tür mit anderen zusammen, atmest mal tief ein und aus, hast nur die Zigarette im Mund. Mhm. Das ist das eigentlich, was dich entspannt. Also du löst als Hypnotiseur eher Trance auf, auch bei Angst. Eine negative Trance löst du auf, um ein reales Verhalten zu der aktuellen Situation zuzulassen. Und damit kannst du Ängste lösen, dich von Zucker befreien, Nichtraucher werden und so weiter und so fort. Ja.
Kann man jeden Menschen hypnotisieren oder gibt es auch Leute, bei denen es überhaupt nicht funktioniert?
Ja, also nicht jeder Mensch ist hypnotisierbar, aber es gibt Situationen, in denen sich jeder darauf einlassen kann und einen gewissen Weg mitgehen kann. Es bedarf immer, also ich sage, der Hypnotiseur ist im Grunde genommen wie beim Auto das Navi. Du stellst ein Ziel ein, aber du musst selbst fahren, du musst bremsen, du musst reagieren und du darfst aber natürlich auch abbiegen. Auch wenn das Navi sagt, jetzt bitte links fahren, darfst du ja rechts fahren. Und so sehe ich meine Rolle als Hypnotiseur. Ich kenne den Weg. Deine Aufgabe ist mit Engagement den Weg mitzugehen und dann kommst du da auch an. Mhm. Und manchmal gibt's Hemmnisse, wo ich mich nicht unbedingt darauf einlassen kann als Klient, als Hypnotisierter oder Hypnotisierter. Und dann muss man gucken, woran liegt dieses Hemmnis. Und wenn man das dann aufgelöst hat, dann geht's wieder weiter, dann geht's wieder tiefer. Ja.
Was passiert in einer Hypnose wirklich? Was erlebt die Person, die in Trance versetzt ist?
Es ist immer unterschiedlich, weil unsere Vorstellungskraft unterschiedlich ist. Aber es gibt so ein paar Themen, da können wir uns, das sind Gemeinsamkeiten, das ist eine tiefe Entspannung zum Beispiel. Ja? Meist hast du dabei die Augen geschlossen, meist ist dein Körper enorm entspannt und das erlaubt dann deinem Inneren die ganze Energie auf deinen Geist zu geben und auf deine Kreativität, weil du eben nicht mehr darüber nachdenken musst, unbewusst, was machen jetzt gerade meine Füße, meine Hände und jetzt klingelt gleich das Telefon oder wo ist die nächste Mail, die ich beantworten muss, sondern bist erstmal ganz bei dir und hast eine geistige und körperliche Entspannung. Und dann kommt es auf den Moment an, der Führung des Hypnotiseurs, der es dir so einfach wie möglich macht, in den Prozess einzusteigen und gleichzeitig auch das Geschick hat, intuitiv die Antworten, die du so in dir trägst, aus dir herauszuholen. Also ein guter Hypnotiseur packt nichts in dich rein, sondern der versucht, aus dir heraus Antworten zu finden. Und das macht man oft über eine Symbolarbeit, das wird jetzt ein bisschen zu weit gehen, aber in die Kommunikation zu kommen mit deinen unbewussten Prozessen, die so automatisch in dir ablaufen. Ja.
Hast du das schon mal selber mit dir auch gemacht?
Ja, genau. Es gibt eine Form der Selbsthypnose. Mhm. Ich genieße es eher, wenn das jemand mit mir macht, weil ich mich dann besser fallen lassen kann. Wenn du es mit dir machst, es gibt so drei Stufen. Es gibt einmal der, der es anleitet, das ist der Hypnotiseur. Dann gibt es der, der es beobachtet. Und dann gibt es der, der es erlebt. Du musst gucken, dass du in einer Selbsthypnose den Anleitenden ausschaltest und nur noch Beobachter und Erlebender wird. Und das ist schwierig. Ja? Deshalb, wenn du die Position des Anleitenden abgibst an jemand anderen, kannst du sitzen, beobachten, erleben. Das ist oft einfacher. Ja.
Du coachst Spitzensportler, Politiker, Führungskräfte. Was wollen die von dir und was gibst du oder bekommst du von ihnen zurück?
Ich bekomme sehr viel zurück, also wirklich sehr viel Lebenserfahren und auch Erkenntnisse und Einblicke in Lebenssituationen, die ich aus meinem Leben irgendwo nicht kenne. Da lerne ich immer sehr, sehr viel.
Kommen die mit Problemen zu dir? Also geht es eher um Lösungen
oder
geht es um Besserwerden? Oder?
Ja, also gerade wenn es bei Führungskräften geht es oft um neue Aufgaben, die sich stellen und worauf es eventuell neue Verhaltensweisen als Antwort braucht. Also ob das jetzt, du hast bist eine Führungspersönlichkeit in einem Unternehmen, die machen 800 Millionen Umsatz. So, jetzt bist du abgeworben von einem anderen Unternehmen, die machen jetzt 3 Milliarden Umsatz. Das bedeutet, es wechselt, die ganze Verantwortung wechselt, die Struktur wechselt und du musst aber gucken, dass du das ganze Ding am Laufen hältst. Mhm. Und da ist oft die Aufgabe, die ich dann weitergeben kann, ist diese Ruhe zu vermitteln und eine menschliche Wärme und eine menschliche Erkenntnis. Wie verhalten sich eigentlich Menschen mir gegenüber, wenn ich eine Führungspersönlichkeit bin? Das ist ganz oft die Aufgabe, ja.
Und der Sportler?
Motivation steht an erster Stelle. Und eine Verbindung Körper und Geist. Mhm. Also der letzte Fall, es war ganz süß, ist eine Nachwuchssportlerin, Hochspringerin im DFB-Team. Die noch sozusagen vor dem Sprung in die oberste Liga irgendwo steht. Und da war es ganz einfach, die hat die Höhe nicht mehr geschafft. Die hatte die Höhe drin im Körper, aber bei jedem Wettbewerb ist sie nicht über ihre Höhe rübergekommen. Und da war der Lösungspunkt plötzlich, der so aus ihr rauskam, ein Sonnenstrahl. Aha, weil sie sagte, ja, als Idee hat sie sich selbst als Springerin plötzlich gesehen, wie ein Strahl von der Sonne weggeschossen wird. Jetzt hat sie diese Idee mitgenommen in den Sprung und plötzlich schafft sie wieder die Höhe und plötzlich kann sie noch höher springen als vorher. Mhm. Also sie hat die körperlichen Voraussetzungen, aber der Geist hat nicht richtig mitgespielt. Und wenn es da zum Konflikt kommt, haben wir oft ein Problem. Ja. Das bedeutet aber nicht, wenn ich jetzt an einen Sonnenstrahl denke und abspringe, werde ich auch nicht höher als 50 Zentimeter springen. Also ich brauche auch noch das körperliche Training dazu.
Ja, ja, aber gerade wenn es um so Monsterkonstellationen geht bei Sportlern, wo es drauf ankommt, Elfmeterschießen.
Ja.
Elfmeter, also entscheidender Elfmeter, kurz vor Schluss.
Ja.
Das entscheidet. Das ist eine reine Kopfsache.
Reine Kopfsache. Also ich habe mal einen sehr, sehr guten Slalomfahrer beraten. Da ging es um die Angst beim Start. Mhm. Ja? Das ist ähnlich beim Elfmeterschießen. Mhm. Und dann ist oft der Moment, den man wieder herausarbeiten muss, ist der Spaß. Mhm. Also warum mache ich denn das? Warum stehe ich denn jetzt überhaupt hier?
Ja.
Ich habe ja mal irgendwann angefangen, das zu machen. Ne? Und wenn ich die Möglichkeit habe, einen Elfmeter zu schießen, kann ich mir vorstellen, meine Karriere ist danach vorbei und ich kann sagen, voll geil, dass ich hier jetzt stehen darf und ich derjenige bin, der jetzt gleich das Ding hier verwandelt. Mhm. Weil jetzt ist der Moment gekommen, wo ich der Welt zeigen kann, was ich kann. Und plötzlich verändert sich plötzlich darfst du da stehen, plötzlich willst du da stehen und die Leistung wird dadurch auf magische Art und Weise viel besser und viel entspannter. Man geht auch besser mit Niederlagen um, ja, weil man weiß, da ist der Spaß drin. Und das haben Nachwuchsspieler, also mein Cousin, der ist Profifußballer jetzt gerade geworden, hat seinen ersten Profivertrag unterschrieben Und da ging es auch darum, erstmal zu finden, warum will ich denn jetzt eigentlich Profi werden? Liegt es daran, dass ich vor ganz vielen Menschen spielen will? Oder macht mir Fußballspielen so viel Spaß, dass das die logische Konsequenz ist? Ja.
Was können Menschen, die nie eine Hypnose erleben, trotzdem von dir lernen? Also wahrscheinlich die ganzen Leser, die da persönlich bei dir waren.
Ja. Dass die Realität, wie du sie wahrnimmst, deine Realität ist. Also die Gedanken, die du hast, die Gefühle, die du hast, das sind keine Fakten, sondern das ist eine subjektive Einordnung dessen, wie du gerade die Welt wahrnimmst. Es gibt Menschen, die sind in genau der gleichen Situation, in der du jetzt gerade bist, aber die verhalten sich anders, die fühlen halt das anders, die denken anders, ja. Und vielleicht das, dass es eben keine Fakten im Sinne der Wirklichkeit gibt. Hm. Nicht so immer, ja.
Hm. Du nennst dich selbst Visionär. Was ist deine Vision und wohin soll das alles führen?
Ich weiß gar nicht, habe ich mich mal selbst Visionär
genannt, ehrlich? Ja, haben wir gefunden.
Visionär.
Helmut Schmidt hat immer gesagt, wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen.
Genau, ja. Ja. Helmut Schmidt kommt mir auch immer wieder, wenn die Leute aufhören wollen zu rauchen. Die sagen immer, aber Helmut Schmidt hat auch so lange geraucht. Ja.
Und ist 95 geworden.
Genau, ja. Also eine Vision ist ja eigentlich genau das, mit dem ich mich tagtäglich beschäftige. Ich muss sagen, es gibt nicht die große Vision. Ich habe irgendwann mal damit aufgehört, mir die große Vision zu bauen, weil ich gemerkt habe, wenn sich meine Visionen verwirklicht haben, bin ich in ein Loch gefallen. Mhm. Also die Ideen, die ich hatte, was ich mal erreichen will, haben immer dazu geführt, dass ich danach keine Vision mehr hatte, also kein Ziel mehr. Mhm. Meine Vision wäre, so lange wie möglich, so gut wie möglich, mich mit dem auseinanderzusetzen, was ich Leben nenne.
Mhm. Das macht Sinn, ja.
Ja.
Was macht dir Angst?
Gerade die Entwicklung in der Welt, also dieses Gefühl, dass wir aggressiver miteinander umgehen als noch vor einigen Jahren, dass die sozialen Medien Überhand gewinnen im menschlichen Umgang. Es gibt ein Bedürfnis für Menschen und jeder Mensch will gesehen, gehört und verstanden werden. Mhm. Und wir schaffen es aber nicht, über die sozialen Medien uns wirklich zu sehen, wirklich uns zuzuhören und uns wirklich zu verstehen. Das sind immer nur kleine Ausschnitte, die wir versuchen einzuordnen. Und das macht mir ein bisschen Angst, wenn die Entwicklung dahin weitergeht. Und dass wir weniger aus uns heraus schöpfen, viel mehr aus den Impulsen von außen plötzlich handeln und in die Handlung kommen. Das macht mir Angst und eben gerade, dass es Menschen an Machtpositionen gibt, die aus meiner Sicht nicht wirklich für Freiheit stehen, sondern eher für Unterdrückung und wie nennt man das? Narzissmus.
Ja, das hat so ein bisschen Überhand genommen in den letzten Jahren, das stimmt. Was machst du, wenn du abschalten willst? Was funktioniert bei dir wirklich gut?
Schreiben in meinem Notizbuch, super, das bringt mich total runter. Ich habe jetzt gerade, weil ich wieder an einer neuen Show dran bin, so Inspiration, Filme gucken, finde ich super. Also so ausgewählt Filme.
Was für Filme? Wir hatten gestern Abend so einen Abend, wir nennen es Sleek Impact Dinner, da waren Filmproduzenten dabei. Es war zauberhaft, das ist interessant. Die hingen alle an den Lippen von dem Produzenten, der von seinem neuen Projekt erzählt hat.
Das ist spannend,
Das ist wirklich spannend.
Ja. Oddity habe ich als letztes gesehen, vorgestern. Das ist so ein Gruselfilm, so ein Horrorfilm. Ich bin eigentlich kein Fan von Horrorfilmen, aber die neue Show, die ich schreibe, heißt Lucky Numbers. Und da wird es ein bisschen gruselig, weil es umso möglicher ist, inwieweit können uns Zahlen beeinflussen. Und ein Spruch hat das ausgelöst bei mir, das ist auch passt zu dem, was mir Angst macht, ist, dass wer die Zahlen beherrscht die Entscheidungen der Menschen. Und wir sind gerade in so einer Zeit. Das bedeutet, wenn du dir Instagram anguckst, Likes, Klicks und so weiter und so fort. Wo ich jetzt beobachtet habe, dass es zum Beispiel Influencer gibt, die in Interviews sagen, sie hatten mit dem Thema, was sie da jetzt gerade groß gemacht hat, noch nie was zu tun, aber das war der Post, der am besten funktioniert hat. Mhm. Das bedeutet, die Zahlen, der Algorithmus bestimmt, wie du dein Leben gestaltest, für was du stehst.
Mhm.
Und deshalb bin ich gerade so. Also ich kann Oddity nur empfehlen, voll gruselig, aber super spannend. Ja.
Ich hätte das Vergnügen, die Premiere von Michael zu sehen, Michael Jackson vor kurzem.
Ah, okay, cool.
Ja. Also wenn du die Musik magst von dem, das ist wirklich ein beeindruckender Film gewesen. Ja. Ja. Was war der verrückteste Moment in deiner Karriere?
Oh, da gibt's viele. Lass mich mal überlegen, wenn man so spontan gefragt, wir fallen eigentlich. Es gab einen Moment, wo ich auf der Bühne spiele mit einer Frau und da geht es darum ums Flirten. Also ich bin rausgekommen und habe die Frage gestellt, die mir immer gestellt wird, ist es einfach für dich beim Flirten, so als Gedankenleser, ein Hypnotiseur? Dann sage ich, ja. Und dann spielen wir ein kleines Spiel, in welcher Hand ist die Münze? Und dann sage ich, ich werde 5-mal hintereinander spielen und wenn ich verliere, gewinnst du einen Cocktail deiner Wahl. So. Dann geht's natürlich los, ich gewinne 4-mal und beim 5. Mal verliere ich, bewusst. Mhm. Und dann gucke ich sie an, sage, verlieren kann man es nicht nennen und gehe mit ihr ab in die Pause Richtung Garderobe. Das ist dann der Gag am Ende. So. Und dann gehe ich so ab und höre hinter mir Schritte, dass der Typ von ihr aufgesprungen, aus dem Publikum, auf die Bühne gerannt, uns nachgerannt, stand vor mir, hat mich angeschrien, was ich jetzt mit meiner Frau mache. Aber das Lustigste war eben, in der Nummer geht es immer darum, dass ich schaue mir tief in die Augen. Also ich spiele damit, ja, dass er sich nicht getraut hat, mir in die Augen zu schauen. Also bedeutet, er hat immer nur auf den Boden geguckt und hat mich aber angeschrien wie so ein KB-Männchen. Da habe ich gesagt, ja, ist alles gut, ist alles nur ein Spiel. Dann ist die Frau mit ihm wieder raus. Dann war die Show zu Ende. Dann bin ich ins Foyer und dann stand die Frau da und meint, vielen Dank. Ich habe jetzt endlich erkannt, dass mein Mann so ein richtiger Beep ist und hat sich dort getrennt von ihm, weil er hat sie danach geohrfeigt.
Oh.
Und das fand ich strange. Das fand ich krass. Weil, und sie hat aber dadurch erkannt, wer er dann im Endeffekt wirklich ist. Aha. Das war einer der kuriosesten Momente, die ich jemals erlebt habe. Es war hart,
ja. Und du hast ja gar nicht mit ihm gearbeitet, sondern eigentlich mit ihr.
Ja, genau.
Also,
ja.
Also bizarr.
Ja.
Bizarr. Wir sind hier bei Sunshine Live. Da geht es um Musik, vor allen Dingen elektronische Musik. Was haben Musik und Hypnose gemeinsam? Ich glaube viel, ja,
ja.
Weil mich vor allen Dingen kann Musik wirklich in gute Stimmung versetzen oder Energie freisetzen. Ich höre sehr viel, so Tech House beim Laufen
mit okay.
sehr vielen Beats.
Das
erhöht dann meine Pace. Welche Rolle spielt Musik für dich bei deiner Arbeit?
Ja, also gerade auf der Bühne spielt elektronische Musik für mich eine große Rolle. Also die neue Show Hypnotize the World, die geht jetzt ja auch auf Tour im Herbst. Die beginnt mit FX Twin, der Musik, Number 9. Und ich trage hier immer meinen Anhänger. Das ist von einem Produzenten, Sorcery heißt er, ein Berliner Elektromusiker, von ARA produziert. Und für mich ist Musik tatsächlich auch eine Stimmung für mich, also in der ich arbeite, die mich kreativ macht. Und unterschiedliche Musiken lassen mich andere Visionen erarbeiten und Gedanken. Aber gleichzeitig auch ein Stilmittel für die Bühne, weil du sofort eine Emotion über die Musik vermitteln kannst. Und Hypnose und Musik ist natürlich ein Fit made in heaven sozusagen, weil du über beide Trance-Zustände erzeugen kannst. Der Ur-Trance-Zustand von uns Menschen ist Rhythmus. Ja, und deshalb ist eine elektronische Musik, wie du es auch gerade schon gesagt hast, die Musik, die du beim Laufen und beim Sport machen hörst, die geht sofort, bringt die uns in Bewegung und in Trance.
Ja, das ist so, elektronische Musik lebt ja von Wiederholung, Tiefe,
genau.
Gefühl von Loslassen. Ja, Techno, wir erinnern an die Techno-Partys aus den 90er Jahren hier in Berlin. Und das ist wahrscheinlich nah dran, was Hypnose mit dir macht auch, ne? Oder?
Und das Abstrakte. Also du siehst ja in meinem Anhänger eine Sorcery. Das ist ganz abstrakt mittlerweile, die elektronische Musik, wenn du dich darauf einlässt. Und das ist wie Architektur, im Grunde genommen auch wie Zahlen zusammengesetzt. Und unsere Wirklichkeit bildet es aus meiner Sicht total ab. Wir haben so Building Blocks, also unsere Wirklichkeit wird durch unterschiedliche Blöcke zusammengesetzt auf abstrakte Art und Weise. Und wenn die für uns einen Flow ergeben, dann kann die abstruseste Idee, die wir von der Wirklichkeit haben, sich absolut echt und real anfühlen. Mhm. Und deshalb finde ich gerade elektronische Musik, wie sie heute produziert wird, vor allen Dingen auch in Berlin, dieses Abstrakte finde ich super spannend.
Mhm. Warum hat sich das so entwickelt? warum ist die elektronische Musik so breit, so mächtig geworden im positiven Sinne?
Ich glaube, weil sie aus diesem urschamanistischen Trommelansatz kommt. Mhm. Also das ist das, was uns inne ist, der Rhythmus. Das ist ein natürlicher Lebensrhythmus, der Herzschlag. Drum and Bass. Mhm. Im Grunde genommen ist es das, ja. Also du kannst den Herzschlag tatsächlich einer ganzen Gesellschaft verändern durch Musik. Mhm. Ja, oder wenn du im Club bist, mhm. ne? Wenn du ein guter DJ bist, passt du das ja an, wie gerade die Stimmung ist. Und dann ziehst du Menschen hoch bis zum Get-No und dann gibt es eben nochmal eine Entspannung. Ja? Mhm. Und das ist, glaube ich, der Vorteil gerade der elektronischen Musik. Ja?
Ich war vor kurzem auf einer Party, eine große Party mit DJs und es hat natürlich am Anfang so ein Normalo-DJ gespielt, sage ich mal, kein großer Name. Und dann hat Marcel Detmann aus dem Berghain übernommen.
Ja.
Und das, vorher war das so, alle bewegten sich so leicht, riesige Halle, 800 Leute. Und dann hat er losgelegt und der hat dieses Publikum wirklich dirigiert sozusagen. Ja. Also langsam hochgezogen und dann ging das aber relativ schnell wahnsinnig ab. Das war unfassbar.
Und das ist ja Tiefenpsychologie. Ne? Das ist ja im Grunde genommen Hypnose auf eine Art und Weise. Mhm. Ja. Sich dessen bewusst zu sein, wie ein Publikum funktioniert als Gesamtes, als Wesen sozusagen, das ist eine hohe Kunst. Ja.
Mhm. Machen die das intuitiv, DJs, oder was ist deine Vermutung? Oder sind die alle bei dir?
Ja genau, die kommen alle, waren alle bei mir in der Schule. Also wenn ihr ein DJ seid, kommt vorbei. Nein. Ich glaube, das ist intuitiv, das ist ein Gefühl, das ist eine Empathie, eine große Empathie und ein Gefühl für Rhythmus und Musik. Und da gibt es eben Ausnahmeerscheinungen, die haben dieses Charisma oder diese Aura, diese Energie, die da entsteht, die kannst du auch nicht irgendwie nicht erklären. Mhm. Ich hatte jetzt ein Gespräch mit Konstantin Schreiber und da hat Igor Levit gespielt. Mhm. Und ich bin kein klassischer Musiker, aber eine Freundin von mir, die ist klassische Musikerin, die kam nach dem Auftritt mit Tränen in den Augen hinter die Bühne und hat gesagt, sie hat das noch nie so erlebt, noch nie so gehört. Mhm. Für mich war das so, ja, da spielt jemand Klavier, mal böse gesprochen. Ja? Mhm. Aber für sie, die sich in diesem Feld der klassischen Musik bewegt, war plötzlich, das war herzergreifend, das war eine tiefe Emotion, weil es so eine Perfektion inne hatte. Mhm. Und ich glaube, genau das ist es. Je mehr du dich mit einem Thema beschäftigst, sei es jetzt elektronische Musik, klassische Musik, erkennst du plötzlich dieses Metaphysische, dieses Ätherische, spürst du automatisch.
Mhm. Ja. Gibt es einen Track oder einen Sound, den du selbst nutzt, um in den eigenen Flow zu kommen?
Es gibt keinen festen Sound, nee, gibt's nicht. Habe ich jetzt? Ich wechsel immer. Für mich gibt's eher so Rhythmen. Wenn ich mich irgendwie wach machen will, dann bin ich eher im Abstrakten, im technisch-mathematischen. Mhm. Klar, wenn ich entspannen will. Also ich war früher immer ein großer Fan von Trente Möller. Mhm. Ja, der hat's immer geschafft, mich runterzufahren und in so eine ganz eigene Welt zu führen. Ja, aber heute ist es sehr willkürlich sozusagen, ja.
Kommen wir zur letzten Frage. Wenn du für eine Hypnose-Session einen perfekten Soundtrack wählen müsstest, was würde da laufen?
Es würde anfangen mit Clint Mansell. Der hat zum Soundtrack eines Filmes mit dem Namen Pi. Es ist nicht The Life of Pi mit diesem Tiger, sondern es gibt einen Off-Film sozusagen, Underground-Film Pi. Da fängt das Anfang an, Mathematics is the language of nature. Und dann wird das sehr schnell, geht das in Breakbeats. Damit würde ich anfangen. Ich glaube, dann würde ich mit FX Twin dieses etwas entspanntere reingehen. Und enden würde ich mit Bombtrack von Rage Against the Machine. Um dich dann wieder hochzuballern.
Ja. Super, vielleicht können wir das alle drei in die Shownotes der Folge hier packen. Dann hat man schon zumindest eine kleine, sehr gute Playlist. Lieber Jan, das war ein super interessantes Gespräch. Für mich ist garantiert nicht Schluss mit dem Thema Hypnose. Ich werde da jetzt mal einsteigen, vor allen Dingen das Thema mit Zucker und dem Buch. Da werden wir im Anschluss gleich nochmal ein bisschen reden, weil so ein riesiger Schokohase hat auch diese Woche die Woche nicht überstanden bei mir im Kühlschrank. Ich mag gern so kalte Schokolade, die dann so knackt. Und den habe ich wirklich am einen Abend hier komplett aufgegessen. Großer. Ja. wahrscheinlich nicht so richtig clever gewesen. Es war ein super interessantes Gespräch. Vielen lieben Dank.
Dankeschön.
Und bis bald mal wieder.
Bis bald. Danke.